Predige über Apostelgeschichte, Kapitel 26, Vers 18. Dort ist der Auftrag zusammengefasst, den Jesus dem Paulus gab für sein Leben. Mit der Einleitung von Vers 17. Ich werde dich retten vor dem Volk und vor den Heiden, unter die ich dich sende, um ihnen die Augen zu öffnen, damit sie sich von der Finsternis zum Licht und von der Gewalt des Satans zu Gott bekehren, auf dass sie durch den Glauben an mich Vergebung der Sünden und ein Erbteil unter den Geheiligten empfangen. Das sind drei Punkte. Erster Punkt, blind sein. Zweiter Punkt, geöffnete Augen bekommen und sich von der Finsternis zum Licht bekehren. Und der dritte Punkt, Vergebung der Sünden und Erbteil unter den Geheiligten empfangen. Der erste Punkt, blind sein. Wenn ich einem Blinden eine Freude machen will und er wäre ein Kind, würde ich ihm ein Bilderbuch schenken. Einem Erwachsenen, den würde ich mitnehmen auf eine Wanderung, ihm ein herrliches Panorama zeigen. Oder wie gestern zu einem berühmten Fußballspiel, Frankfurt gegen Köln, damit er zuschauen kann. Oder im Jahreswechsel ihm das Feuerwerk zeigen. Vielleicht würde es mich interessieren, aber ihn würde es langweilen, weil er von all dem, was da geschieht, überhaupt nichts mitbekommt. Und die Bibel sagt, dass Menschen, die Jesus Christus noch nicht in ihrem Leben haben, in Gottes Augen blind sind. Wenn ich ihnen das herrliche Panorama der Bibel erkläre und zeige, langweilen sie das, weil sie keine Augen dafür haben. Sie verstehen es nicht. Ein Blinder erfährt vom Licht eben nichts. Obwohl ein Blinder Licht spüren kann. Gerade bei der Vorbereitung der Predigt ging ich in meinem Zimmer durch die Mitte und kam unter der Lampe vorbei. Und dann merkte ich auf einmal, unter der Lampe ist es warm. Das heißt, ich konnte dieses Licht nicht nur als Licht spüren, sondern auch als Wärme. Ich könnte mir vorstellen, dass ein Blinder Licht vielfach auch als Wärme spüren kann. Wenn er zum Beispiel seine Hand vor einen Autoscheinwerfer hält, wird er Wärme spüren. Wenn er in der Sonne ist, wird er Wärme spüren. Aber er spürt Licht eben nur als Wärme. Nicht als Licht. Ich meine, dass so auch jemand, der Jesus Christus noch nicht voll kennt, durchaus die Wärme Gottes spüren kann. In seinem Wort, auch in einer Gemeinschaft von Christen. Aber das ist eben noch nicht alles. Wie lebt ein Blinder? Zunächst, in seinem kleinen Lebensbereich kennt er sich aus und kann fast so umhergehen, als ob er sehend wäre. Aber wenn ich ihm jetzt den Auftrag geben würde, er sollte einmal, nach Frankfurt fahren mit dem Auto, ginge das nicht. Sondern er ist abhängig von Führern. Menschen, die ihn führen, oder Tiere, irgendetwas. Er ist also in seiner Bewegung stark eingeschränkt. Und ich dachte, das kann man übertragen auf unsere Gesellschaft. Moderne Soziologen sagen, dass wir in einer außengeleiteten Gesellschaft leben, wo die Menschen immer danach fragen, was man tut, damit sie es dann auch tun. Die Führer ihres Lebens ist der Maßstab dessen, wie die anderen Leute leben. Daher Außenleitung, etwas, was von außen auf mich einsteuert, um meine Lebensrichtung zu bestimmen. Und ich würde sagen, das ist eine gute Beschreibung dessen, was dem Zustand der Blindheit unseres Volkes für Gott entspricht. Dem fehlenden Licht Jesu im Leben entspricht eine äußere Führung, eine Außenleitung. Nun denke ich an den Mann, der dieses Wort hier geschrieben hat. Dieser Mann war hochintelligent, religiös, sittlich, nahezu vollkommen. Und als er ein Erlebnis mit Jesus hatte, wurde er blind. Für 3 Tage. Gott musste ihm erstmal deutlich machen, du meinst zwar, du wüsstest alles und du würdest alles sehen, aber in meinen Augen bist du blind. Und nach 3 Tagen kam dann ein ganz einfacher Bruder zu ihm, ein Christ, betete mit ihm und dann konnte er wieder sehen. Ich finde das schön, wenn Gott uns die Augen für Jesus Christus öffnet, dass das häufig durch einen anderen Christen geschieht. Dass das nicht einfach so senkrecht von oben für mich persönlich und alleine kommt, sondern dass andere Leute dabei beteiligt sind. Und als er wieder sehend war und nun wirklich an Jesus glaubte, empfing er den Heiligen Geist. Das bedeutet, dass Jesus Christus selbst als Auferstandener anfing, in ihm zu leben. Und ich finde das schön, Menschen, die den Heiligen Geist haben, bekommen eine andere Art der Führung. Sie sind in diesem Maß nicht mehr von der Außenleitung abhängig, sondern sie bekommen eine Innenleitung. Der Geist Gottes in ihnen macht immer mehr deutlich, wohin ihr Weg geht. An der Stelle allerdings fängt auch gleich das an, was ihr hin und schreibt, um ihnen die Augen zu öffnen, damit sie sich von der Finsternis zum Licht bekehren. Ich dachte früher immer, wenn jemand gläubig wird, gut, das ist eine Bekehrung. Während hier heißt es, wenn jemand gläubig wird, ist das überhaupt erst der Anfang der Bekehrung. Hier heißt es damit, es ist ein Finalsatz, da wird ein Ziel ausgedrückt, wohin sich sein Leben entwickeln soll. Und dann haben wir gleich den ersten die erste Auseinandersetzung. Werde ich weiter mit einer Außenleitung leben? Nach dem Stil, was man tut, was üblich ist? Oder werde ich anfangen, dieser Innenleitung Rechnung zu tragen und ihre Maßstäbe verwirklichen? Ich vermute, dass es an der Stelle zu einem Kampf im persönlichen Leben kommt. Ich muss mich entscheiden, wohin ich meine Lebensrichtung wähle. Ständig. Und wenn ich dann im Licht Gottes anfange zu leben, wirkt sich das aus. Dazu ein Beispiel, das der eine oder andere kennt. Ein Onkel besuchte seinen Neffen, so ein Teenager, und der hatte, wie das üblich ist, so seine Zimmerwand ganz beklebt mit Bildern und Gegenständen. Und der Onkel betrachtete sich das. Er hatte schon Verständnis für seinen Neffen, aber ihm gefiel das überhaupt nicht, was der so alles dranhängen hatte. Und als er wiederkam, brachte er ihm ein schönes Bild mit, das diesem Jugendlichen auch gut gefiel. Und um es aufzuhängen, musste er irgendwo an seiner Wand eine freie Stelle schaffen. Als der Onkel nach einigen Wochen wiederkam, stellte er fest, die ganze Wand hatte sich geändert. Dieser Junge merkte offensichtlich, zu diesem schönen Bild passen meine anderen Bilder nicht mehr dazu. Und so hatte er andere Dinge ausgewählt und sie neu an die Wand gehängt, die dazu passten. Das heißt, im Licht dieses einen Bildes änderte sich die ganze Wand. Wenn ich das übertrage auf uns, im Licht der Gegenwart Jesu in meinem Leben, merke ich, dass manches in diesem Leben da nicht mehr dazu passt. Und dann fängt die Frage an, ob ich bereit bin, das zu ändern, sodass sich das Gesamtbild ändert. Beispielsweise, wenn Jesus Christus meine Familie in sein Licht rückt, das Verhältnis zu meinen Eltern, zu dem Ehepartner, zu Kindern, wenn er mich prüft, ob Liebe dieses Verhältnis bestimmt oder nur Gewohnheit, ob Geduld oder weitgehend Ärgerlichkeit, was ich mache, wenn der andere unruhig ist und so weiter. Und es kann sein, dass er mir einige Dinge zeigt, wo er gerne hätte, dass ich anders würde. Oder wenn er einem Jugendlichen zeigt, deine Lehrer sind auch Menschen, sind nicht nur Löwenbändige oder sonstige Leute, sondern Menschen, die du im Namen Jesu lieben sollst und auch lieben kannst. Ich glaube, dass bei dem einen oder anderen, wenn er das gezeigt bekommt, durchaus ein Kampf beginnt, ob er bereit ist, das zu tun. Oder wenn er in meiner Firma oder Gruppe, in der ich lebe, plötzlich mein Verhältnis zur Wahrheit in sein Licht bringt und mir deutlich wird, manches, was in dieser Firma getan wird, woran ich verwickelt bin, entspricht nicht der Wahrheit. Was nun? Da fängt ja ein Kampf an. Kann ich Einfluss gewinnen, dass sich etwas ändert in der Firma? Vielleicht. Und ich freue mich, dass ich gerade auch im Gespräch mit Christen häufig hörte, dass durch die Änderung in ihrem Leben sich auch in dieser Firma etwas geändert hat. Oder wenn er mein Verhältnis zum Eigentum in sein Licht bringt, führe ich noch auf Kosten meiner Firma beispielsweise private Telefongespräche ernähre ich mich von ihren Unis und sonstigen Büro- und Schreibmaterialien privat. Es sind viele Dinge, aber ich erwähne eben nur einige. Vielleicht bringt Gott auch meine Literatur in sein Licht, dass er mir deutlich macht, was liest du eigentlich? Ist das gesund, was du da liest? Vielleicht auch als Jugendlicher, aber auch als Erwachsene, dass du dir all diese Bilder betrachtest, die letztlich deine Fantasie in Bewegung bringen. Vielleicht wird er eine neue Auswahl meiner Literatur, vielleicht auch meines Fernsehens bringen, je nachdem. Ich meine, auf jeden Fall, er wird Licht in mein Leben bringen. Und im Rahmen seines Lichtes ist für mich neu die Entscheidung da, bekehre ich mich von der Gewalt Satans zu Gott. Warum? Solange in meinem Leben Dinge sind, die nicht stimmen, wo Sünde ist, hat Satan Gewalt an mir. Er hat sozusagen den Fuß zwischen der Tür. Wenn ich mich aber von dieser Stelle oder dieser Haltung oder Lebenslage abwende, sie bereinigt wird und ich mich ganz Jesus zuwende, verliert er diese Gewalt. Bei Christen. Und ich glaube, das ist ein entscheidender Übergang, der immer wieder neu stattfindet. Es gibt einmal ein scherzhaftes Sprichwort, in einem Lied kommt das vor. Das heißt, wer sich täglich waschen muss, der ist das größte Schwein. Es ist scherzhaft ausgedrückt, aber ich meine, wir müssen uns täglich waschen. Und ich meine, wir müssen täglich die Vergebung Jesu empfangen, die uns reinigt. Und das wäre der dritte Punkt. Wenn das Licht Gottes in mein Leben fällt, werde ich immer mehr Dinge erkennen, die nicht stimmen. Und dann brauche ich seine Vergebung und muss ihn bitten, dass er mich ändert. Ich finde das ein herrliches Vorrecht der Kinder Gottes, dass ihr Leben geändert wird und gereinigt wird. Ich denke an manchen Menschen, gerade auch ältere Menschen, der Angst hat, zum Arzt zu gehen. Weil er fürchtet, vielleicht entdeckt er etwas bei mir, was mein ganzes Elend ans Licht bringt. Ich denke, dass Jesus Christus auch ein Arzt ist. Dass ich aber gerne zu ihm hingehe, weil ich weiß, wenn dieser Arzt in meinem Leben Dinge entdeckt, die krank sind, dann hört das Elend auf, weil er mich heilt. Und ich finde, das ist eine wunderbare Sache. Menschen, die Jesus Christus lieben, werden immer mehr erkennen, wer er ist. Wie er auf Golgatha für sie geblutet hat, damit sie überhaupt einen Zugang der Vergebung zu Gott bekommen. Und wie er heute für sie sorgt. Wie er in einer grenzenlosen Liebe und Geduld bereit ist, jeden Tag bei ihnen zu bleiben, obwohl er ihr tägliches Versagen miterlebt. Und wie er sie ganz langsam und beharrlich ändert in seiner Liebe. Das ist dieser dritte Punkt, Vergebung und Erbteil unter den Geheiligten. Nun, was empfange ich als Erbe von Gott? Ich glaube, dass das eindeutig zu sagen ist, ewiges Leben. Und deshalb möchte ich als Abschluss dieser Predigt das Zeugnis eines Mannes vorlesen, das mir vor kurzem in die Hände fiel. Das ist mein Urgroßvater, der Tagebuch führte, und er schreibt hier von dem Tod seiner Frau in diesem Tagebuch, die mit 35 Jahren starb. Sie hatten damals drei Mädchen im Alter von 8, 6 und 3 Jahren und einen Jungen im Alter von 1 Jahr. Mein Urgroßvater war Bäckermeister. Das wird hier auch irgendwo auftauchen. Samstag, den 17. Dezember 1864. Nachdem ich lange gebetet und geseufzt hatte, Gott wolle meiner lieben Gefährtin die Gnade erweisen, seinen heiligen Willen ergeben zu sein, erhörte der Herr endlich mein Flehen. Wir konnten gemeinsam unsere Herzensgedanken austauschen. Sie beklagte ihren Jammer und die Heftigkeit ihrer Natur. Aber zugleich drückte sie mir ihr völliges Vertrauen in die Barmherzigkeit des Herrn aus. Sie sagte mir unter anderem, ich meine den Heiland vor uns zu sehen, die Arme ausgebreitet und uns einzuladen, zu ihm zu kommen, als er sagte, Kommt her zu mir, die ihr mühselig und beladen seid, und ich werde keinen hinausstoßen, der zu mir kommt. Sie reichte mir die Hände, die ich hingebend in meine beiden Hände schloss. Dabei dachte ich, das sind nun diese armen Finger, so abgemagert, die einst so tätig waren in der Arbeit für mich und meine lieben Kinder. Bald werden sie eisig, kalt und unbeweglich sein. Ich weinte sehr an ihrem Bett. Zugleich empfand ich ein Glücksgefühl in dieser Herzensvereinigung, nach der ich so oft gefleht hatte. Ich sprach auch zu ihr von der großen Liebe des Heilandes. Plötzlich dachte sie an unsere Kinder und sagte, aber unsere Kinder. Sogleich voller Vertrauen in die Barmherzigkeit des Herrn sprach sie, aber nein, ich will nicht daran denken, der Herr wird es versehen. Wenn Menschen aus ihrem Bekanntenkreis sie besuchten, die Jesus noch nicht voll erkannt hatten, so richtete sie gewöhnlich ernste Ermahnungen an sie und brachte den Wunsch zum Ausdruck, sie wiederzusehen, da wo sie hingingen, im Himmel. Dazu ist es notwendig, dass ihr euch prüft und euren Herzenszustand entdeckt, ob ihr auch Gnade empfangen werdet und die Gewissheit habt, einen Heiland zu haben. In meiner Gegenwart sagte sie noch zu ihrer lieben kleinen Emma, das ist die zweite Tochter mit 6 Jahren, sie sollte ihr versprechen, dass sie Jesus recht bitten würde, ihr ein neues Herz zu schenken, wenn sie fähig wäre, täglich ihre Bibel mit Gebet zu lesen und dann immer ein Herz voller Liebe zu haben. Dann sagte sie, wenn man liebt, denkt man nicht mehr daran, seine kleinen Geschwister zu quälen. Und dann eine Pause in diesem Tagebuch und dann Eintragung am 1. Januar 1865, Sterbetag meiner lieben Friederike. Sie war gezwungen, ungefähr 14 Tage zu Bett zu liegen. Doch stand sie nachmittags auf, bis zum 31. Dezember. Als ich ihr am 1. Januar einige Pflege angedeihen ließ, es war 1 Uhr und ihr zugleich zum neuen Jahr gratulierte, sagte sie mit bewegter Stimme, der Herr wird sich zu dir halten und du zu ihm. Am Vormittag des neuen Jahres beschäftigte sie sich noch mit den kleinen Geschenken für ihre Kinder. Dann ermahnte sie den Bäckergesellen, F. Schneider, noch ernstlich sich doch dem Herrn zu ergeben und sein Heil in Christo zu suchen. Zu diesem Zweck sollte er recht sorgfältig seine Bibel lesen. Sie rief noch aus, süßer Jesus, sanfter Jesus, wie wird es sein, wenn sich die Tore der Ewigkeit öffnen? Dann von einem Hustenanfall ergriffen, der letzte war. Dem Tod nahe sagte sie noch, die Stunde ist gekommen. Herr, hilf, in deine Hände befehle ich meinen Geist. Als sie nahe beim letzten Atemzug war und ich ihr sagte, nicht wahr, der Herr ist treu, so sagte sie mit gebrochener Stimme, aber sehr deutlich, oh ja. Dann tat sie den letzten Atemzug in so leichter Weise, dass wir im Zweifel waren, ob sie wirklich tot sei. Der Tod war für sie nicht mehr der König der Schrecken. Niemals während ihrer ganzen Krankheit bemerkte ich jemals die geringste Furcht vor dem Tod. Der Herr erleichterte ihr Leiden und gewährte ihr fortwährend seine Gnade durch das Zeugnis, dass sie sein Kind war. Sie wünschte lebhaft noch auf dieser Welt zu bleiben, für mich und unsere lieben Kinder. Aber als sie dann überzeugt war, dass der Herr es anders beschlossen hatte, wiederholte sie oft, Herr, wie du willst, dein Wille geschehe. Amen.